Was lernen Spitzensportler im Mentaltraining? Dazu heute im Interview Manuel Horeth. Lerne, wie du die Erfolgskonzepte aus dem Spitzensport für deine erfolgreiche Geldanlage nutzen kannst. Hallo und willkommen zum heutigen Mindset Money Workout. Ich bin Birgit und begleite dich auf deinem Weg zur erfolgreichen Geldanlage mit guten Entscheidungen. Alle Infos zur heutigen Folge findest du wie immer in den Shownotes und auf www.mindset-money.at. Was macht ein Profisportler zum Weltmeister und Olympiagewinner? Angesichts ausgefeilter Trainingspläne, Hochtechnologie in Sachen Material drängt sich die Frage förmlich auf. Was bringt den Vorsprung, der zwischen Sieg und Niederlage entscheidet? Und wie schaffen es Spitzensportler, über einen langen Zeitraum immer wieder volle Leistung auf Abruf zu liefern? Du fragst dich, was das mit dir und deiner Geldanlage zu tun hat? Wie auch im Sport entscheidet auch hier seltenes Material über Erfolg und Niederlage. Dank Digitalisierung kann heute jeder Anleger nahezu alle Investments umsetzen. Dennoch gelingt es einigen besser als anderen. Also, was macht uns im Sport wie in der Geldanlage zu gewinnen? Das habe ich für dich Manuel Horeth gefragt, der The Mentalist und mehrfacher Bestsellautor von Relax Formel, das Horeth-Prinzip und Wir sind alle Mentalisten. Wir beamen uns jetzt nach Salzburg und holen uns dort die Tipps vom Profi. Somit legen wir los. Hallo Manuel. Ich freue mich heute hier bei dir im Horeth-Institut in Salzburg zu sein. Manuel, ich kenne dich als Mentalist, der in TV-Shows und Live-Events sein Publikum mit der Kraft des Denkens fasziniert. Und kennengelernt haben wir zwei uns im Herbst bei einer Veranstaltung. Da waren wir beide als Speaker eingeladen. Und zu Beginn meine Frage an dich, was sagt Manuel Horeth über Manuel Horeth?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, hat mich noch nie jemand gefragt.
Höchste Zeit. Ja,
genau. Wie lange soll es denn dauern?
Nimm mal eine Kurzversion.
Was sagt Manuel Horeth über Manuel Horeth? Manuel Horeth ist ein Mensch, der extrem fasziniert ist von Dingen, die grundsätzlich mal unmöglich sind. Das heißt, Manuel Horeth ist fasziniert von Sachen, wo Menschen oder auch andere Projekte oder was auch immer, wo Menschen Dinge tun, die extrem außergewöhnlich sind und wo man über seine persönlichen Grenzen gehen muss, um das zu erreichen. Und Manuel Horeth ist sozusagen derjenige, der sich darauf spezialisiert hat, andere Menschen dazu zu bringen, genau das zu tun und über ihre Grenzen zu gehen. Also dieses Thema über Grenzen gehen, Unmögliches möglich machen, das ist grundsätzlich eine große Faszination. Und in Kurzfassung habe ich versucht, das jetzt zu beschreiben.
Also du bist ein Grenzenüberschreiter und bringst auch anderen dazu, Grenzen zu überschreiten.
Grundsätzlich einfach mal selber für mich, ja, einfach immer wieder versuchen, Neues, wo Menschen sagen, das schaffst du nie. Das ist das Beste. Wenn man das zu mir sagt, das ist die beste Voraussetzung, dass es dann funktionieren wird. Einerseits für sich selbst und natürlich auch für andere, denen das Gefühl zu geben, man kann mehr, als man glaubt. Und über seine Grenzen zu gehen, um auch Neues wieder möglich zu machen.
Und das klingt schon danach, als wäre damit der Weg für den Spitzensport einfach klar gewesen. Weil da geht es ja ständig darum, sich und anderen zu zeigen, da geht noch was.
Ja, eben diese Grenzen überwinden im Spitzensport passt dann natürlich hervorragend dazu. Meine Deutschlehrerin hat früher zu mir gesagt in der Schule, du wirst nie Bücher schreiben. Und das war irgendwie für mich so ein Satz, der ist so hängen geblieben, dass ich ihr dann mein erstes Buch überreicht habe und gesagt habe, leider nicht recht gehabt. Und so sehe ich es bei den Sportlern auch, wenn der eine sagt, ja, ich habe was vor, möchte was machen und die Trainer sagen zu ihm oder zu ihr, das wird schwierig werden, dann ist das für einen was Motivierendes und den anderen zerstört es aber auch. Das heißt, jeder ist ein bisschen anders. Und Sportler mental zu unterstützen und denen die Möglichkeit zu geben, sich wirklich zu entfalten und alles aus sich rauszuholen, das würde ich jetzt mal als meine Aufgabe sehen.
Also du hast ja schon einige Sportlerinnen und Sportler begleitet, unter anderem die Super-G-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer, Snowboard-Weltmeisterin Claudia Riegler, Andi Hütte oder auch Stefan Hoffmann. Hast du da in dieser Arbeit mit diesen Sportlern so Gesetze, so Übereinstimmungen gefunden, irgendwelche Regeln, die bei allen auch wirksam sind?
Ich habe eine definitive Regel gefunden, und zwar, dass es keine gibt.
Das ist schön.
Wirklich, also es gibt keine Regel. Also würdest du als Beispiel der Niki Schmidhofer noch vor einiger Zeit sagen, Niki, heute ist das beste Rennen, was auf dich zukommt und du wirst heute Erste werden, dann wird sie dir sagen, bitte sag das nicht, weil das macht so einen großen Druck. Und sagst du es aber jemandem anderen, der vielleicht genau so in seinem Denken ist, dass er sagt, okay, ich muss wissen, dass ich heute gewinne, weil dann schaffe ich es wirklich, hat der vielleicht eine größere Möglichkeit zu gewinnen. Das heißt, jeder ist anders, jeder muss sich selber etwas anders sagen, damit er gewinnt, oder jemand anderer muss ihm es auf eine gewisse Art und Weise sagen.
Und was kann uns da helfen, drauf zu kommen?
Einfach mal auszutesten. Ist man der Typ, der sagt, ich visualisiere mein Ziel und sage, wie fühlt es sich an, wenn ich das Ziel erreicht habe? Was habe ich da für Gefühl dabei? Habe ich ein gutes Gefühl? Habe ich ein entspanntes Gefühl? Habe ich ein motivierendes Gefühl? Oder kriege ich ein Druckgefühl? Das heißt, dass ich so Stress erzeuge, dass ich anfange, vielleicht sogar zu überlegen, was ist, wenn ich das nicht schaffe? Also habe ich kritische Stimmen in mir, wenn ich das Ziel visualisiere? Dann bin ich eher so der Qualitätstyp, der sagt, ich möchte den Weg gut machen, egal was am Ende rauskommt. Also als Beispiel eine Skifahrerin, die würde sagen, entweder ich möchte das Ziel erreichen, möchte heute am Stockerl stehen, oder ich will gut Skifahren. Zwei verschiedene Paar Schuhe.
Um so ein bisschen Richtung Geldanlage auch zu gehen, visualisieren, Ziel visualisieren, was steckt da dahinter und warum sollte man damit anfangen? Warum ist das ein guter Weg, sich selbst auch kennenzulernen?
Ziel visualisieren ist deswegen grundsätzlich einmal eine gute Möglichkeit, weil alles, was wir uns im Kopf vorstellen, hat ein bisschen Auswirkung auf unsere Entscheidungen. Das heißt, das Auswirkungsdenken an sich ist ja grundsätzlich der größte Stressfaktor des Menschen. Das heißt, darüber nachzudenken, was wäre, wenn das schief geht?
Hätte Ware in Österreich.
Ja, genau. Das tun wir sehr gern. Das ist eine schöne Angewohnheit von uns. Und diese Angewohnheit hat leider dann den Nebeneffekt, wenn wir über Negatives nachdenken, dass es uns stresst, dass wir vielleicht unsere Entscheidungen nicht mehr so treffen, wie wir sie wirklich vom Bauchgefühl oder intuitiv treffen möchten, oder dass wir strategisch einfach auf eine andere Art und Weise denken. Die interessante Geschichte ist aber, dass dieselbe Fähigkeit, über Dinge negativ nachzudenken, könnte ich auch nutzen, um Dinge positiv zu betrachten, was mich wiederum motivieren kann, nach vorne bringen kann und vielleicht entspannen kann und dadurch meine Entscheidungen definitiv besser machen kann. Desto entspannter wir sind, desto positiver wir nach vorne blicken, desto besser ist unsere Entscheidungsfähigkeit.
Okay, also wenn ich das umlege, heißt das für Anleger und Anlegerinnen, ich muss einfach auch schauen, habe ich eigentlich ein positives Ziel? Ja, weil ich kenne viele, die haben das Ziel, kein Geld zu verlieren.
Das ist ein Vermeidungsziel, genau. Das ist wie wenn wir sagen, heute werden wir nicht verlieren. Das ist eigentlich so das Schlechteste, was man machen kann, auch in der Trainerkabine. Also Trainer, die müssen ihren Mannschaften beibringen, zu sagen, heute werden wir gewinnen. Es ist nur ein Satz, ist aber wissenschaftlich nachgewiesen, spielentscheidet sogar langfristig gesehen.
Okay, also das heißt, da ein positives Anlageziel auch zu formulieren.
Definitiv.
Und dann aber auch zu schauen, stresst mich das jetzt oder motiviert es mich?
Ja, habe ich ein gutes Gefühl, habe ich sozusagen, ich kann ja einen positiven Stress auch haben, aber habe ich diesen Distress, diesen negativen Stress, ist es so, dass es unsere Entscheidungsfähigkeit definitiv negativ beeinflusst. Und ich sollte eigentlich, wenn ich wichtige Entscheidungen treffe, in einem entspannten Zustand sein. Mhm. Denn bin ich in einem gestressten Zustand, schaffe ich es nicht mehr, eine völlig objektive oder zumindest möglichst objektive, gut durchdachte Entscheidung zu treffen, weil ich mit meinen negativen Gefühlen so beschäftigt bin.
Ein kleines Gedankenspiel. Wir reisen in die Zukunft. Wir haben die letzten Jahre gute Erträge mit unseren Wertpapieren gemacht, sind voller Zuversicht und dann plötzlich für uns aus heiterem Himmel geht's crash. Wir schauen auf unser Depot, rote Zahlen, Wertpapiere verlieren. In den Nachrichten lesen wir überall davon, dass die Zukunft alles andere als rosig ausschaut, sehen Bilder von Personen am Börsenparkett, die den Tränen nahe sind. Teilweise kommt der Begriff auch Bankenrun, ja. Wie wird die Wirtschaft weiter existieren? Was hilft denn da, wieder entspannt zu werden?
Die Medien machen ja in diesem Falle genau das, was man macht, wenn man über was negativ nachdenkt. Das heißt, sie liefern dir ja schon diese negativen Bilder in den Kopf. Und grundsätzlich ist es so, dass das natürlich wie bei einem Spitzensportler, der vielleicht ein paar Mal verliert oder vielleicht einfach einmal nicht mehr die Ergebnisse einfährt, die er einfahren sollte, oder ein Trainer ihm sagen wird oder ein Außenstehender, du wirst in den nächsten 5 Spielen sicherlich nicht gewinnen, heißt ja noch lange nicht so, dass das langfristig so ist. Das heißt, ich würde es mal so sehen als den Faktor der inneren Ruhe und Gelassenheit. Einfach einmal, weil es, man weiß ja nie, wie es ausgeht am Ende. Mhm. Und diese Ruhe bewahren und die Gelassenheit bewahren und Störfaktoren, die meine Ruhe beeinflussen, auszublenden, das ist einmal die größte Kunst an der Geschichte. Störfaktoren ausblenden kann ich, indem ich es lerne, den Fokus auf ganz bewusste Dinge zu halten, die mir gut tun. Das heißt, ich muss mir eigentlich, wenn ich jetzt das im Finanzbereich so sehen würde und ab und zu mit Stressfaktoren beeinflusst bin, mir einen Ruhepol, einen gedanklichen suchen. Sportler haben das auch, die haben Ruhebilder, die haben Momente, wo es ihnen total gut geht. Als Beispiel, es gibt Sportlerinnen und Sportler, die sagen, wenn ich oben am Berg oben stehe, wenn ich da runterschaue in die Landschaft, da kann mich nichts mehr so stressen, weil die Natur, das, was ich sehe, höre, was ich dort rieche, was ich dort spüre, einfach so beeinflussend auf meinen Körper ist, dass alles Negative ein bisschen abprallt. Und diese Schutzblase trainieren die. Das heißt, die gehen öfter mal auf den Berg rauf, machen sie das oben bewusst, hören da oben zum Beispiel immer ein gutes Lied, was auch dementsprechend beruhigend für sie ist, und trainieren mental immer wieder, jeden Tag ein paar Minuten, sich vorzustellen, am Berg zu stehen. Also die machen beides. Die Realität trainieren die gehen darauf und trainieren es mental. Wie fühlt es sich an, da wo ich gestern oben war, jetzt auch wieder mir bildlich vorzustellen. Wenn ich das immer wieder mache, trainiere ich enorm meine Imaginationsfähigkeit, das heißt Dinge sich vorstellen zu können. Und dann kann ich, wenn es was Negatives gibt, mich sofort vom Fokus wegbringen, weil ich wie ein Lichtschalter dieses positive Gefühl einschalten kann. Das wird manchmal nicht meinen Stress auf 0 reduzieren, aber vielleicht um 50%. Und das ist auch schon angenehm.
Und das ist schon entscheidend oft, ja, um da nicht möglicherweise mit der Masse panisch mitzurennen. Ja. Also ganz klarer Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, sucht euch euer Ruhebild.
Ein Ruhebild, einen Ruheort, einen Ruhemoment. Das kann ein Bild sein, wie zum Beispiel das Bild eines Hurrikans, wo in der Mitte des Hurrikans das Auge des Hurrikans ist, wo es windstill ist, schönes Wetter und Sonnenschein. Und man stellt sich vor, man ist da drinnen. Rundherum ist die volle Zerstörung, aber bei dir ist es ruhig. Oder einen Wald, wo man weiß, okay, wenn man dort steht, da ist es völlig ruhig und entspannt und da kann mich jetzt einmal nichts treffen, weil da bin ich beschützt. So einen Moment des Beschütztseins. Ist eine mentale Technik, machen die Sportler immer, wenn es ihnen schlecht geht, dass sie ganz kurz mental an einen Ort reisen können, wo sie sich wohlfühlen.
Und ist Ankerungshilfe immer Musik?
Zum Beispiel, ja, genau. Diese Vernetzung im Gehirn ist ganz wichtig, dass wir Emotionen, wenn wir uns an einem Ort wohlfühlen, mit Sinneswahrnehmungen verknüpfen. Also dass wir zum Beispiel sagen, okay, immer wenn ich an dem Ort bin oder wenn ich an den Ort denke, höre ich die gleiche Musik. Dann vernetzt sich das durch die Wiederholung miteinander.
Sehr schön. Ja, also mentales Krisentraining, einen Ruheort suchen, den gut vernetzen und schon heute immer wieder dran trainieren, damit es dann, wenn es wirklich soweit ist, man im Auge des Hurrikans sitzt und sich nicht mit dem mitreißen lässt, was sich in den Medien tut. Auch ich predige immer wieder, sich davon loszusagen und möglichst wenig oder selektiv ausgewählt Medien zu konsumieren. Ja, ganz spannend. Was hilft Sportlern noch?
In welchem Thema?
Um einfach ihre Leistungsfähigkeit im Starthaus abrufen zu können. Ich meine, Selbstvertrauen. Du musst so am Punkt sein. Ja.
Definitiv Selbstvertrauen. Mhm. Also Selbstvertrauen mit der Kombination zu wissen, was man kann. Also desto mehr ich weiß, was ich kann und zu was ich fähig bin und desto mehr ich weiß, dass ich auch mit negativen Dingen dann umgehen kann und meine Fähigkeiten mehr selber positiv erlebe, desto mehr kann ich dann auch, wenn es mal nicht so läuft, eigentlich mir sagen, ich kann das eigentlich gut. Das ist zwar jetzt einmal schief gegangen, aber ich vertraue mir selber so stark, dass ich es wieder hinkriege. Also dieser Resilienzfaktor. Mhm. Also man muss halt einmal mehr aufstehen als hinfallen. Und das ist der Klassiker im Spitzensport.
Ja, also ich habe ein Interview gehört mal von Bernhard Kohl. Da hat er gesagt, was ihm geholfen hat, wieder aufzustehen nach seinem Dopingskandal, war die Fähigkeit gelernt zu haben, mit negativen Rückschlägen positiv umzugehen.
Genau, richtig.
Und die einfach auch ausblenden zu können und zu sagen, okay, bereit für die nächste Runde, wieder fit werden. Ja.
Ich glaube, dass jeder negative Moment auch ein positives Ergebnis oder eine positive Message in sich hat. Natürlich gibt es ganz schlimme Sachen. Ist klar, dass man da nichts Negatives finden wird. Aber grundsätzlich im Alltag glaube ich, dass wir definitiv aus allen negativen Dingen auch was Positives mitnehmen können. Und dann ist die Frage, denke ich jetzt 5 Jahre drüber nach, was als negativ war, oder denke ich drüber nach, was ich Positives mitgenommen habe und nehme das mit nach vorne. Das muss jeder selber entscheiden.
Aber das heißt, geht das eigentlich auch, dass ich Selbstbewusstsein aus anderen Bereichen übertragen kann? Weil gerade im Bereich der Anlage haben die meisten von uns relativ wenig Erfahrungen und machen das jetzt nicht so häufig, dass sie da so schnell positives Feedback auch bekommen. Kann ich mein Selbstbewusstsein beispielsweise aus meiner Berufstätigkeit, aus meinem Elternsein, aus dem Sport, den ich mache, auch übertragen in andere Bereiche?
Das Übertragen von Fähigkeiten aus anderen Bereichen wieder in neue Bereiche, das ist eigentlich die Aufgabe des mentalen Trainings und einer der Kernkompetenzen des mentalen Trainings. Denn ich kriege ja in Wirklichkeit kein Selbstvertrauen von einer Sache, die ich noch nie getan habe. Sondern ich muss mal sagen, was sind meine Fähigkeiten, was kann ich zum Beispiel im Privaten in bestimmten Momenten, die du jetzt genannt hast, was kann ich da besonders gut, was mache ich da besonders gut, welche Fähigkeiten setze ich für mich ein? Und wie könnte ich die gleichen Fähigkeiten dann nehmen, um vielleicht in Bereichen, wo ich noch nicht so bewandert bin, dort auch einen Erfolg zu haben oder mal einen Start zu haben oder einfach mir selber mehr zu vertrauen? Also ich glaube, dass sich selber zu vertrauen, an sich zu glauben, ganz ein wesentlicher Punkt, die Self-Fulfilling Prophecy, das heißt die selbsterfüllende Prophezeiung, das heißt, desto mehr ich an was glaube, desto mehr ich ein positives Ergebnis erwarte, desto wahrscheinlicher ist es auch. Also ich rede nicht von der Lottoziehung, sondern wirklich von den Dingen, die man selber auch mit beeinflussen kann. Also desto mehr man diesen gesamten Glauben nicht auf esoterische Art und Weise, sondern wirklich an sich glauben und aus sich selber mehr herausholen, desto mehr man das beherzigt, bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass man auch andere damit beeinflussen kann, die dann sehen, ah, der glaubt an sich, ah, super, ja, dann muss das ja hinhauen. Das heißt, man verändert damit nicht nur sich selbst, sondern auch Menschen, die mit einem zu tun haben.
Ich finde, da waren für die Geldanlage 2 ganz wichtige Dinge drin. Einerseits der Aspekt, sich selbst zu vertrauen. Ja, gerade dann, wenn immer wieder so Themen auftauchen, wo es heißt, da muss jeder mit. In sich selbst mal reinzuhören und zu sagen, was halte ich davon? Und so den eigenen Gedanken, der eigenen Wahrnehmung auch zu trauen und nicht unbedingt das zu tun, was alle tun. Und der zweite Aspekt finde ich auch ganz wichtig zu schauen, was macht mich erfolgreich in anderen Lebensbereichen? Weil Geldanlage ist etwas durchaus auch Individuelles. Und ich kenne Personen, die werden nie eine Buy-and-Hold-Strategie durchhalten, weil das tun sie auch nicht in ihren anderen Lebensbereichen. Ja, die brauchen Bewegung. Und die werden damit nicht glücklich werden. Die werden es versuchen, aber die werden anfangen, wieder Transaktionen zu machen. Das heißt, so auch die eigene Persönlichkeit in die Anlagestrategie mit reinzuholen, um dann einfach auch die eigenen Stärken spielen zu können.
Und Unveränderliches einfach auch mal akzeptieren. Also es gibt Menschen, die wollen ja immer alles ändern. Und manchmal muss man sagen, okay, das ist einfach nicht veränderbar und ich verändere jetzt meinen Fokus selbst, um das einfach mal stehen zu lassen.
Ja, sehr spannend. In der Vorbereitung bin ich über ein Video gestoßen und ich habe so schmunzeln müssen. Du mit Kindern in einem Kindergarten und einer Packung Gummibären. Ja, ich sehe schon, du erinnerst dich an das Video. Ja. Ich werde es auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, aber vielleicht kannst du mal deine Geschichte von diesem Video erzählen, was denn da passiert.
Viele Kinder in einem Kindergarten. Das Ziel war einfach nur zu zeigen, wie beeinflussbar wir Menschen und vor allem Kinder sind, wenn es um Vorstellungskraft geht. Also was macht Vorstellungskraft mit unserem Körper? Und es ist ja so, wenn wir uns eine Zitrone vorstellen, also Sie können das jetzt sich zu Hause vorstellen, in eine richtig saure Zitrone reinzubeißen. Und wenn man da richtig, richtig intensiv sich das vorstellt, dann könnte es sein, dass man sogar ein bisschen sauer schmeckt, sich der Speichelfluss erhöht oder man einfach nur lächeln muss. Definitiv ist aber in diesem Moment keine Zitrone in Ihrem Mund. Und schon gar nicht bei Ihnen, vielleicht gerade im Moment irgendwo in der Gegend. Das bedeutet eines, dass Kinder auch eine enorm starke Vorstellungskraft haben. Und der Test dort im Kindergarten war, dass ich Ihnen Gummibärlis hingestellt habe und sage, schau, diese Gummibärlis schmecken nach Pizza und nach Pommes frites und nach Ketchup. Und das haben die irgendwie nicht so richtig geglaubt am Anfang. Und es hat 2 Gruppen gegeben. Die eine Gruppe hat dann die Gummibärlis genommen, hat gekostet und gesagt, ah, schmeckt ja nach Spaghetti, herrlich. Und die andere Gruppe, die hat die ganze Zeit an den Gummibärlis probiert und diese Gruppe hat dann in keinster Weise darauf reagiert und gesagt, die schmecken ja gar nicht nach Ketchup, sondern die schmecken ja nach Orange. Das heißt, zwei Gruppen, bei den einen hat die Beeinflussung funktioniert und bei den anderen nicht, was Vorstellungskraft betrifft. Der Hintergrund war, mit der einen Gruppe habe ich immer Dinge gemacht, die das Vertrauen gefördert haben. Das heißt, die haben mir einfach vertraut. Die andere Gruppe habe ich ständig belogen, habe mir gesagt, so, ich gehe jetzt mal in den Keller runter. Die haben gewusst, es gibt keinen Keller im Kindergarten. Habe gesagt, ich komme jetzt wieder in einer Minute und habe es 10 Minuten sitzen lassen. Also ich habe sozusagen wirklich alles begonnen, falsch zu machen, was Vertrauen betrifft. Zeigt, und das war der Sinn der Demonstration, dass wenn wir unsere Vorstellungskraft erhöhen möchten, nicht nur bei uns selber, auch bei anderen, dann müssen wir es schaffen, dass uns andere Menschen vertrauen, dann glauben sie es mehr.
Ich kenne das Ganze ganz stark unter dem Begriff Suggestion.
Selbstverständlich, ja klar.
Und das wird ja auch am Kapitalmarkt massiv genutzt, benutzt, so wie du sagst. Also einfach ein Vertrauen aufbauen, eine gute Geschichte, dass dann Investments nach der eierlegenden Wollmilchsau ausschauen. Ja, also die großen Renditbringer, man die Risiken kaum mehr wahrnimmt, wir die nicht mehr sehen. Also den Erdbeergeschmack einfach nicht mehr wahrnehmen, um das zu übertragen, sondern die erzählte Pizza schmecken. Hast du ein paar Tipps, was hilft dagegen, so gegen Suggestionen von außen, die ich vielleicht nicht möchte,
das ist eine gute, ich finde das eine super Frage, weil ich bin ja der eigentlich in seinen ganzen Auftritten Suggestionen mit einbaut und schaut, dass man es wirken lässt und nicht, dass man es vermeidet. Aber ich verstehe, es gibt zwei Arten von Suggestion. Es gibt ja positive Art und Weise. Es wären die Affirmationen, auch bei den Sportlern. Wenn ich mir immer wieder sage, ich bin gut, ich schaffe das, ich kann das, dann sind das Selbstsuggestionen und die unterstützen mich darin, keinen negativen Fokus, sondern einen Ich-glaube-an-mich-Fokus zu haben. Auf negative Art und Weise, wie du erklärt hast, gibt es definitiv Suggestionen, die halt außen auf uns einwirken, die meistens versteckt sind, die sehr unbewusst wirken und ganz ehrlich, es ist extremst schwierig, sich solchen Suggestionen zu entziehen. Am beeinflussbarsten auf Suggestionen, und das ist ja die schräge Geschichte, ist, bin ich, wenn ich etwas völlig entspannt auf mich wirken lasse. Deswegen funktioniert Fernsehwerbung so gut, weil ich sitze zu Hause und es wirkt und wirkt und wirkt und ich hinterfrage gar nichts, sondern am Endeffekt kaufe ich am nächsten Tag das Produkt und ich weiß gar nicht warum, weil es einfach unbewusst gewirkt hat. Ich glaube, wenn man ganz bewusst weiß, okay, da sind Suggestionen versteckt, das sollte man im Vorfeld wissen, okay, da wirkt was auf mich, dann glaube ich, muss man einfach jede Botschaft, die man dort wahrnimmt, einfach so oft wie möglich strategisch hinterfragen, in klaren Momenten vielleicht von jemandem Zweiten noch einmal in irgendeiner Form abtesten lassen. Grundsätzlich kann ich aber sagen, es ist wirklich schwierig, vor sowas zu verwehren. Das ist dasselbe, wenn man sagt, ich möchte etwas nicht riechen. Ich kann mir zwar die Nase zuhalten, aber in dem Moment ist es zu spät, weil ich habe es gerochen. Also es geht ins limbische System rein. Das heißt, sich einer Suggestion zu verwehren, kann ich nur, wenn ich wirklich ganz bewusst weiß, das kommt jetzt auf mich zu und im Vorfeld da schon absolut kritisch bin. Kritisch ist so ein schlimmes Wort für mich irgendwie, aber einfach es hinterfrage.
Ich finde, hinterfragen ist immer der wichtige Punkt, einfach auch zu sagen, okay, was mir erzählt, was wird mir nicht erzählt, was ist jetzt nicht Teil der Geschichte.
Sichtbar machen, Unsichtbares sichtbar machen in der Form.
Ja, und da reingehen, weil ich fand ein Mädchen hat in dem Video, was ich gesehen habe, auch hinterfragt, deinen Weg in den Keller, weil die hat gesagt, komisch, wir haben doch gar keinen Keller im Kindergarten. Und genau diese fragende Haltung einfach auch sich zu behalten und möglicherweise auch den ein oder anderen Ort der Suggestion, ja, du hast schon das Fernsehen angesprochen, also gewisse Medien auch vielleicht zu meiden, auszuschalten, weil es eben so unmittelbar ist, dass wir uns sehr schwer tun davor.
Wenn ich das weiß, wo kommt her, es dann auf ganz klare Art und Weise einfach sichtbar machen. Das ist das Einzige aus meiner Sicht, was man da wirklich bewusst dagegen tun kann.
Also jetzt haben wir gehört von dir, der weiß, wie er Suggestion gestaltet, wie wir uns davor schützen können. Zum Abschluss möchte ich noch einmal zum Anfang des Gesprächs eigentlich gehen, nämlich dem Thema Grenzen überschreiten. Denn Geldanlage heißt in vielen Fällen immer wieder über seine eigenen Grenzen und Erfahrungen rauszugehen. Die meisten von uns sind mit Sparbuch, Münzsammlung groß geworden. Wir haben ein Marktumfeld, wo diese beiden Produkte jetzt wenig zukunftsträchtig sind.
Bausparer
natürlich, ja, danke. Ja. Das heißt, viele sind jetzt damit gefordert, ihr Geldverständnis und ihre Altersvorsorge ein bisschen zu hinterfragen und sich in neue Anlageformen auch vorzuwagen. Was hilft, diesen Schritt zu tun, dann über eine Grenze hinwegzusteigen?
Helfen, über Grenzen zu gehen, würde ich sagen, gibt es jetzt einmal mehrere Faktoren. Faktor Nummer eins ist einmal die Vorbildwirkung anderer. Es gibt den Roger Bannister-Effekt. Der Roger Bannister-Effekt war ein Läufer und es war einfach unmöglich, in einer gewissen Zeit eine Meile zu laufen. Und der Roger Bannister hat es halt einfach vorgemacht, weil er halt einfach dran geglaubt hat. Und dann war es plötzlich für alle möglich. Das heißt, sich einmal positive Vorbilder holen und einfach einmal schauen, okay, wer ist denn da, wer könnte denn da mein positives Vorbild sein? Wie hat der es gemacht? Weil dann ist es für mich leichter, es einfach einmal nachzumachen. Schritt Nummer eins. Zweite Geschichte ist Mut. Mut ist vor allem im Sport auch natürlich ein ganz wesentlicher Faktor, denn ich mache ja auch im Sport Dinge, die eigentlich vielleicht noch keiner getan hat, wenige getan haben oder die Masse sagt, schwierig wird's. Mut bekomme ich nur, wenn ich mir 100% sicher bin bei dem, was ich mache. Das heißt, wenn ich Kritiker ausschalte. Gerade im Entscheidungsprozess. Das heißt, wenn der Sportler, wenn der Marathonläufer, wenn der Skifahrer, egal was er tun muss, die Niki Schmidhofer zum Beispiel, da ihre Speedrennen macht, die sie einmal im Jahr jetzt gemacht hat, wo sie wirklich 217 km/h runterdrescht und ihr alle sagen, warum machst denn du das? Ja, lass das doch, vielleicht verletzt die auch noch und dann ist die ganze Saison wieder kaputt. Sagt sie, nein, ich mach das, weil ich will dieses Endgefühl haben. Wie es sich anfühlt, wenn ich es geschafft habe und ich will einfach mal was anderes machen als andere. Und diese Sicherheit und diesen Mut zu haben, hat sie, indem sie sich vorstellt, wie es sich anfühlt, dann natürlich da unten den Erfolg zu haben, auf eine positive Art und Weise und einfach weiß, ja, bin vielleicht einer der Ersten, aber ich kriege das hin. Also Mut durch die richtigen Vorstellungen im Kopf, ganz eine wichtige Sache. Und Mut kriegt man auch am meisten, wenn du dich von Menschen ein wenig fernhältst, die versuchen, diesen Mut zu zerstören. Das heißt, wenn ein Sportler ständig mit einer Gruppe trainiert, die ihn demotivieren, das heißt, die sagen, das wird schwierig und die selber auch nur dieses Mindset haben zu sagen, was ist alles negativ, dann steckt dich das enorm an. So ein Mindset von anderen ist wie ein Virus. Und das heißt, man Gleichgesinnte nicht nur im Spitzensport, sondern auch sonst suchen, wenn man was vorhat, die vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise das eigene Mindset unterstützen. Also finde ich auch wichtig. Also ja, es gibt viele Sachen.
Ja, aber das ist, finde ich, ein super Hinweis und Tipp, einfach auch einmal sich umzuhören, vielleicht im eigenen Bekannten- und Freundeskreis. Vielleicht gibt es ja da mehr. Österreicher reden nicht über Geld. Dadurch einmal das durchbrechen und einmal nachhören, was tun denn andere, oder einfach ganz aktiv nach einer Community suchen, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigt und da vielleicht auch schon einen Schritt weiter ist. Also
richtig.
So diese Vorbildwirkung hat.
Ja. Und Experten. Experten sind immer wichtig, denn Experten, die wissen was. Und können da vielleicht auch schon unterstützend tätig sein. Das ist im Sport genauso. Kein Sportler macht irgendwas, ohne dass er mit dem Trainer spricht. Das heißt, vielleicht gibt es auch im Finanzbereich einen Trainer, wo man sagt, dem vertraue ich und der kann mich einen Schritt weiterbringen, weil dann sind wir nämlich nicht mehr alleine, sind wir schon zu zweit.
Und der weiß vielleicht, welche Fehler die andere gemacht haben, die man jetzt selber nicht unbedingt nochmal machen muss. Ja. Also einfach aus dem Wissen anderer auch zu profitieren. Ja, ja. Ja, super, sehr schön. Ich finde, da war jetzt schon total viel Wichtiges dabei. Manuel, was können denn Hörer, Hörerinnen so als nächsten Schritt machen, um vielleicht sich in das Thema zu vertiefen? Wie kann man vielleicht mit dir oder in Kontakt treten?
Also mentales Training oder mentale Stärke im Allgemeinen, das ist ja ein sehr positives Thema und es gibt da im Internet sehr, sehr viel, wo man sich ein bisschen einlesen kann. Es ist ein bisschen ein Auflauf, muss ich dazu sagen, denn es gibt keine Mathematik in dem Bereich, wenige Regeln, die jetzt für jeden unbedingt zutreffen müssen. Das heißt, man muss ein bisschen seine Strategie rausfinden und seine Strategie entwickeln. Wir machen das natürlich, dass wir auch für andere Strategien entwickeln. Das heißt, wenn jemand sagt, okay, ich möchte mich da und dahin bringen, was brauche ich dafür? Welche Techniken brauche ich dafür, um mich mental zu stärken? Sowas kann man dann auch vom Experten machen lassen und ansonsten einfach sich einlesen zu dem Thema. Und das Wichtigste ist, wir haben es ja alle in uns, wir müssen es ja nur aktivieren. Mhm. Es geht ja nur ums Einschalten.
Was wäre denn deine Empfehlung für den ersten Schritt? Ist es, sich eine kleine Grenze mal suchen, die zu überschreiten, mit der Imagination beginnen?
Meine Empfehlung für den ersten Schritt ist, dieses Thema mit Spaß anzugehen. Das heißt, nicht zu ernst zu nehmen, sondern zu sagen, so, wenn ihr einen Stress habt, dann versuche ich doch mal, meine erste Entspannungstechnik anzuwenden. Schau vielleicht einmal, welche Möglichkeiten gibt's. Bin ich eher der Typ, der körperlich entspannen möchte, der mit Atemtechniken arbeitet? Bin ich eher der mit Ruhebildern im Kopf arbeitet? Bin ich eher der, der sagt, so, ich suche mir irgendwas Musikalisches, was mich extrem beruhigt und verbinde dieses Lied dann absolut mit Entspannung, weil ich das ja auch antrainieren kann? Also man muss einfach mal schauen, was ist man für Typ, was ist man für Wahrnehmungstyp, und mal mit Entspannung anfangen kann nicht schaden, und Entspannung ist die Basis für alles Weitere.
Mhm. Also mit Mut und Freude reinstarten, ausprobieren und herausfinden, genau, was für einen selber gut funktioniert.
Spaß dran, ja, haben, ja, genau.
Ich werde auf jeden Fall einige Links zu dir und deinen Büchern noch in die Shownotes verlinken.
Gerne.
Ruhig mal reinlesen. Es hat mir heute so richtig viel Spaß gemacht. Kann es nur empfehlen, auch mit dir zu arbeiten. Und ich bin mir sicher, unsere Hörerinnen und Hörer haben jetzt da einiges mitgenommen, mit dem sie auch gleich starten können. Wir sind damit am Ende. Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön an dich für deine Zeit und für deinen Input heute.
Dankeschön.
Damit sind wir wieder zurück. Du hast gehört, welche Kraft in deinen Gedanken liegt. Nutze diese bewusst auch für deine Geldanlage. Die Tipps von Manuel im Schnelldurchgang: Entdecke, was dich in Sachen Geld motiviert, und formuliere positive Anlageziele. Trainiere deinen ruhigen, wachen Geist. Nutze dazu beispielsweise Bilder, Orte oder Musik. Selektiere bewusst, mit welchen Informationen du dich umgibst. Und überschreite Grenzen. Schau, was dich in anderen Lebensbereichen stark macht. Hol dir positive Vorbilder. Tausche dich mit anderen aus und nutze gute Trainer. Kurzum, investiere in dein Money Mindset. Damit machst du dich krisenfit und findest die Anlagestrategie, die zu dir passt. Du findest, auch andere sollten diesen Beitrag hören. Zwei Möglichkeiten: Teile den Beitrag mit anderen oder bewerte einfach diesen Podcast mit 5 Sternen. Damit werden wir für andere leichter sichtbar. Wie das geht? Eine Anleitung findest du in den Shownotes. Das neue Jahr startet bei uns mit einigen spannenden Projekten. Da für uns Qualität vor Quantität geht, gibt's unseren Podcast nun jeweils am ersten Donnerstag im Monat. Wir hören uns also am 6. Februar wieder. Dann mit der Frage: Kommt der Crash? Und falls ja, wie mache ich mich krisenfit? Bis dahin, investiere in deine Entscheidungen. Tschüss!